Sankt Josef, dich hat Gott bestellt zum Schutz der Seinen in der Welt. Sieh Gottes Volk in Güte an, du treuer und gerechter Mann. Dir war die reinste Gottesbraut und Jesus selber anvertraut. Beschütze nun und alle Zeit mit deiner Macht die Christenheit. Du Mann in schlichter Arbeit groß, trugst tapfer deines Lebens los. Schenk unserer Hand die rechte Kraft, dass sie zu Gottes Ehren schafft. Steh uns in aller Drangsal bei, von Sünd und Irrtum halt uns frei. Komm uns zu Hilfe in letzter Not und schenk uns einen guten Tod. Liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer von Radio Gloria, die folgenden Gedanken sollen dem Heiligen gelten, dessen Fest am 19. März begangen wird und dem der ganze Monat März in besonderer Weise geweiht ist, dem heiligen Josef von Nazareth, dem Bräutigam Mariens und Nährvater Jesu Christi. Ich muss vorausschicken, dass ich aus mehreren Gründen persönlich auch ein, man kann ruhig sagen, besonderes Verhältnis zum heiligen Josef habe, zum Beispiel auch dadurch, dass ich schon seit vielen Jahren Mitglied von der Erzbruderschaft vom Tode des heiligen Josef bin. Als Mitglied verpflichtet man sich, jeden Morgen und Abend je einmal das Stoßgebet zum heiligen Josef für die Sterbenden zu beten, das sicher viele von Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, kennen. Heiliger Josef, Nährvater Jesu Christi und wahrer Bräutigam der seligen Jungfrau Maria, bitte für uns und für die Sterbenden dieses Tages oder eben dieser Nacht. Als Priester ist man dann auch noch gehalten, einmal im Jahr besonders eine heilige Messe nach der Meinung der Erzbruderschaft eben zum heiligen Josef für die Sterbenden zu feiern. Im Weltkatechismus der katholischen Kirche, abgekürzt KKK, da können wir Folgendes lesen. Während des verborgenen Lebens in Nazareth verbleibt Jesus im Schweigen eines gewöhnlichen Lebens. So ermöglicht er uns, in der Heiligkeit eines alltäglichen Lebens, das aus Gebet, Einfachheit, Arbeit und familiärer Liebe besteht, in Gemeinschaft mit ihm zu sein. Seine Unterordnung unter Maria und Josef ist ein Bild seines Sohnes Gehorsams gegenüber dem Vater. Maria und Josef nehmen das Mysterium Jesu im Glauben an, auch wenn sie es nicht immer verstehen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es gehört meines Erachtens zur christlichen Reife, dass jeder Christ im Laufe seines Lebens immer mehr zu der Einsicht gelangt, dass das Neue Testament eine persönliche Mitteilung Gottes an ihn ist. Denn wenn Sie die Evangelien in diesem Sinne lesen, dann machen Sie eine wunderschöne Erfahrung. Sie spüren, dass Jesus Christus Ihnen in den Begebenheiten der Evangelien ganz persönlich begegnet. Ich bin deshalb der festen Überzeugung, dass dies einer der Höhepunkte christlichen Lebens ist. Wer von Ihnen sich nämlich diese Kompetenz erworben hat, der glaubt nicht nur an Gott, nein, er geht im wahrsten Sinne des Wortes mit ihm um. Denn Ihr Glaube ist im eigentlichen Sinn des Wortes ja nichts anderes als die Pflege des persönlichen Umgangs mit Gott, der zwar unsichtbar, wohl aber spürbar unter uns lebt. Somit sind die Evangelien ein Begegnungsort Gottes mit uns. Die Evangelien sind deshalb auch mehr als die Berichterstattung von Leben und Wirken Jesu. Sie sind, wenn Sie mir diesen Vergleich gestatten, eine Bühne, auf der Jesus Christus uns Menschen persönlich begegnet, sozusagen mit uns das große Spiel unseres Lebens spielt. Papst Johannes Paul II. Hat dies auf den berühmt-berüchtigten Punkt gebracht, wenn er sagt, das Wesen des Christentums besteht nicht darin, viel über Gott zu wissen, sondern Jesus Christus zu begegnen. Somit ist der Übergang des Wissens über Gott in die Begegnung mit Gott ein wahrer Hinzugewinn im religiösen Leben und gilt somit natürlich auch als Zeichen religiöser Reife. Dieser Übergang, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, ist ein geistlicher Vorgang, der immer unter der Mitwirkung des Heiligen Geistes, nämlich der Gabe der Weisheit, geschieht. Und so dürfen sie wiederum die Entdeckung machen, dass Jesus Christus keine bloße historische Gestalt ist. Das wäre viel zu wenig. Nein, Jesus Christus, er will in ihre eigene persönliche Geschichte eingehen. Er ist es schon. Zu ihrer persönlichen Reifung gehört es deshalb, zu jener Fülle von Erkenntnissen und Erlebnissen kommen kann, die Jesus Christus ihnen durch seine Menschwerdung ermöglicht hat. Wie wir im Johannesevangelium lesen, ich bin gekommen, damit die Menschen das Leben haben und es in Fülle haben. Wenn Sie es aus diesem Gesichtspunkt heraus sehen, dann können die Erzählungen der Evangelien eine ungeheure Kraft in Ihrem Leben entfalten. Die Evangelien werden für Sie mit einem Mal ganz lebendig und ganz konkret. Sie erhalten für Sie eine persönliche Note, eine Botschaft für Ihr eigenes Leben. Es ist, als seien die Begebenheiten des Neuen Testamentes ihretwegen geschehen, was im Grunde ja auch stimmt. In diesem Sinne möchte ich nur mit Ihnen, nur aus einem Blickwinkel heraus, die vielfältig aufscheinende Person des heiligen Josef im Neuen Testament in Augenschein nehmen, auf dass Sie die konkrete Botschaft heute neu hören können, die Gott Ihnen durch die historischen Ereignisse aus dem Leben des heiligen Josef mitteilen will. Wir wollen Jesus Christus begegnen, der uns durch die Ereignisse im Leben des heiligen Josef auch heute ansprechen will. Denn die Mitteilungen und Berichterstattungen der Evangelien über den heiligen Josef sind ja viel mehr als nur Darlegung einer spannenden Geschichte, die bei der Verwirklichung der Erlösung des Menschen durch Jesus Christus eine tragende Rolle gespielt hat. Was uns der Evangelist also über Josef erzählt, zeigt ihnen, den nachgeborenen Generationen, wie Erlösung zustande kommt. Denn in Josefs Verhalten begegnet ihnen demnach Jesus, der ihnen sinngemäß sagt, was ihr bei Josef seht, das gibt genau die Art und Weise wieder, wie Erlösung im Allgemeinen und deshalb auch gelebtes christliches Leben im Einzelnen möglich ist. Den ersten Hinweis auf Josef erhalten wir vom Evangelisten Matthäus und er lautet, dass Josef der Ehemann Marias war. Mit der Geburt Jesu Christi, heißt es hier im ersten Kapitel bei Matthäus, war es so, Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Verlobt sein heißt nach damaliger Gepflogenheit verheiratet sein. Es wird Ihnen natürlich nicht entgangen sein, dass Josef erst im Zusammenhang mit der Berufung seiner Frau Maria in unser aller Blickfeld kommt. Dies lässt aber auch erkennen, dass der Berufung des heiligen Josef bei aller Bedeutung, die sie auch hat, irgendwie ein Hauch von Zweitrangigkeit anhaftet. Erst Jesus, dann Maria, dann Josef. Man könnte ungefähr diese Reihenfolge angeben. Für den Augenblick möchte ich Sie bitten, sich zu merken, dass Gott für die unmittelbare Vorbereitung auf das Kommen des Messias sich nicht nur auf Maria, sondern sich auch auf Josef stützt. Auf den berühmt-berüchtigten Punkt gebracht, Gott braucht eine Doppelspitze, deren Berufung wir immer zusammen sehen müssen. Denn hätte auch einer der beiden seinen Teil am Vorhaben Gottes nicht erbracht, hätte die Leistung des anderen dafür nicht ausgereicht. Und Erlösung wäre dann, zumindest in der von Gott vorgesehenen Weise, gescheitert. Deshalb bin ich auch der festen Überzeugung, dass es wichtig ist, die Berufung des heiligen Josef im Heilsplan der Erlösung als einen unersetzlichen Dienst anzuerkennen. Welche Folgerungen ergeben sich nun daraus für das kirchliche und private Leben? Somit ist die Zweitrangigkeit des heiligen Josef immer nur in der Rückkopplung mit dem Beitrag Mariens zu sehen. Denn nach dem Bericht des Evangelisten Matthäus sind die Berufungen Marias und Josefs derart miteinander verwoben, dass ich hierzu nur feststellen kann, wir dürfen nicht trennen, was zusammengehört. Vor diesem Hintergrund der bedeutenden Rolle der Berufung des heiligen Josef für die Umsetzung des Erlösungsplanes Gottes erscheint mir die Fragestellung von großer Wichtigkeit, Welche Rolle spielt der heilige Josef heute noch im kirchlichen Leben? Konkreter gefragt, im gemeindlichen und gemeinschaftlichen Leben, etwa in gottesdienstlichen Feiern, aber auch im privaten Leben, etwa bei der Gestaltung des persönlich-spirituellen Lebens in Familie und Beruf. Hand aufs Herz, wie verankert ist die Verehrung des heiligen Josef in Ihrem persönlichen Leben und in Ihrer Kirchgemeinde, liebe Zuhörerin und lieber Zuhörer? Betrachten Sie in Ihrem täglichen Gebetsleben wenigstens gelegentlich Leben und Wirken des heiligen Josef? Sind Sie sich darüber im Klaren, dass Gott Ihnen beim Betrachten des Lebens des heiligen Josef begegnet, Sie dabei persönlich anspricht bzw. ansprechen könnte? Und wenn Sie an das gemeinschaftliche, gottesdienstliche Leben in der Kirchgemeinde denken, können Sie sich einmal fragen, wann in den letzten 5 Jahren liturgische Feiern zu Ehren des heiligen Josef, abgesehen von seinem Fest am 19. März, etwa Andachten oder Votivmessen, gefeiert wurden? Anders gefragt, über das Minimum hinaus, das ja begangen werden muss, wenn man überhaupt noch von einer katholischen Pfarrei reden will. Denn das Fest des heiligen Josef vom 19. März als Hochfest müsste ja eigentlich überall begangen werden. Und ich fragte mich bei der Vorbereitung dieses geistlichen Vortrags, ich zitiere jetzt Pater Spiritual Thomas Beutler, wie kann christliches Leben in den Menschen gedeihen, wenn die eine Hälfte der für die Vorbereitung des Kommens Gottes auf die Erde vorgesehenen Doppelspitze außer Betrieb gesetzt wird? Ja, man kann, es klingt hart, aber es stimmt, doch fragen, ist da nicht etwas faul in der Schweizer katholischen Kirche? Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn wir eine Renaissance, eine Wiedergeburt des Christlichen in Europa und in der Welt wünschen, dann ist es unabdingbar notwendig, eine Josefskultur ins Leben zu rufen. Denn was ist eine Renaissance des Christlichen anders als eine Ermöglichung von Erlösung in unserer Welt? Wie könnte heute Erlösung möglich sein, so frage ich, ohne die Mitwirkung des heiligen Josef, wenn schon ihr Anfang ohne ihn nicht möglich war? Aber noch bedeutender ist die Frage, wie können wir in unseren Tagen wieder eine Josefskultur in Kirche und Welt einpflanzen? Ich würde Ihnen darauf die einfache Antwort geben. Eine neue Josefskultur kann in 2 Bereichen Gestalt gewinnen. Zum einen in der Wiederbelebung der Verehrung des heiligen Josef im christlichen Volk, privat wie gemeinschaftlich, und das Nachdenken über Person, Berufung und Wirken des heiligen Josef. Dadurch kann die neue Josefskultur Gestalt gewinnen. Hier sind insbesondere die Familien mit Kleinkindern gefragt und gefordert, somit auch eine neue Familienpastoral in der Kirche unseres Landes einzufordern. Denn es wäre nicht nur schön, sondern auch ein ganz bedeutender Beitrag zur Neuevangelisierung der Schweiz und ganz Europas, wenn die Kinder wieder in einem Klima aufwüchsen, in dem der heilige Josef eine Rolle spielt, eine Vertrauensperson wäre. Meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hatte vorhin von der Doppelspitze für das Kommen des Messias gesprochen, ein nicht zu unterschätzender Gesichtspunkt im Hinblick auf die Frau-Mann-Beziehung. Dass Maria, der Frau, bei der Bewältigung der gemeinsamen Aufgabe mit ihrem Ehemann Josef die Hauptrolle zugekommen ist, ist ihnen mittlerweile klar geworden. Die Berufung Josefs des Mannes lässt sich in der Tat erst in der Zusammenschau der Berufung der Frau herausarbeiten. Ich kann deshalb gerade heraus sagen, die Berufung des Mannes war der Berufung der Frau untergeordnet. Dies war dem heiligen Josef ganz klar bewusst, denn er begriff auf Anhieb, dass er selbst letztlich nur zum Helfen da war. Das heißt, der heilige Josef wurde sich seiner Zweitrangigkeit ganz und gar bewusst und nahm sie auch voll und ganz an. Deshalb fühlte sich Josef auch nicht gekränkt, nicht weniger wert als seine Frau, und deshalb brauchte er auch nicht neidisch auf Maria zu sein. Das alles ist nicht nur hochinteressant, sondern auch besonders nachahmenswert, sehr für die Priester, Bischöfe und Ordensleute und natürlich auch für sie. Damit hat der Referent die Drittordensmitglieder des heiligen Franziskus angesprochen, an die ja dieser Vortrag gehalten wurde. Aber im weiteren Sinn dürfen sich da auch Sie, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, angesprochen fühlen. Nämlich mit dem Satz: Ohne Macht zu leben, zu glauben, zu wirken, zu hoffen und zu lieben. Gemeint ist ohne Macht im direkten wörtlichen Sinn eben Macht, wie sie die Mächtigen haben. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sehen also ganz deutlich, dass Josef seine Ehe mit Maria nicht unter dem Gesichtspunkt des Geltenwollens, nein, ganz selbstverständlich unter dem Gesichtspunkt der Liebe und damit der Hingabe an die gemeinsame Aufgabe sieht, die Gott ja selbst den beiden anvertraut hat. Begriffe wie Erst- und Zweitrangigkeit, Selbstverwirklichung, Macht und Ansehen, haben wollen und dergleichen mehr sind hier ganz fehl am Platze. Sie sind im wahrsten Sinne des Wortes Fremdwörter. Josef wusste, dass er nicht die erste Geige spielte. Damit hat er dann überhaupt kein Problem. Ganz im Gegenteil. Ich wage die Behauptung, das ist der christliche Weg, denn in der Annahme seiner Berufung durch Josef erkennen wir ganz deutlich, dass es die Berufung des Mannes in der Ehe ist, die Nummer zwei zu sein. Das klingt provokant, aber wenn wir es recht bedenken, macht es Sinn. Wenn ein Mann im Gegensatz dazu die Erstrangigkeit in der Ehe für sich beansprucht, dann entspricht er damit nicht dem Plan Gottes des Schöpfers. Denn Gott hat der Frau den Mann anvertraut. Die Frau sollte ihn aus der Isolation befreien, ihn glücklich machen. Lesen Sie deshalb einmal wieder den Bericht aus dem ersten Buch der Bibel über die Erschaffung der Frau. Der Mann empfand sich mitten in der Schöpfung doch allein, denn er fand kein Geschöpf, das ihm ähnlich sei. Ich denke mir, dass der liebe Gott den Mann nicht umsonst hat etwas zappeln lassen, damit er niemals vergisst, was er an der Frau hat. Ich kann deshalb festhalten, dass aus dem Schöpfungsbericht hervorgeht, dass Gott der Frau den Mann anvertraut hat und dass der Mann die Frau braucht, um zu seinem inneren Gleichgewicht zu kommen. Darum müssen die Männer gerade heute wieder erneut lernen, in ihrer Beziehung zu ihren Frauen den Mut zum Dienen zu haben, nicht Herr und Gebieter sein zu wollen. Man könnte es auch anders formulieren, darauf zu verzichten, sich als Pascha aufzuspielen. Der heilige Josef hat das eben auch nicht getan. Männer müssen sich deshalb heute wieder neu daran gewöhnen, auf alle Fälle im familiären und privaten Bereich meistens die zweite Geige zu spielen, also die Zweitrangigkeit des heiligen Josef zu übernehmen. Denn der Mann, der partout vorne sein will, seine Frau unter seinem Kommando hält und es als Beleidigung empfindet, dass sie sich bestimmte Freiheiten nimmt, respektive eben nicht in allem folgt, der Mann, der stets unbesiegt das letzte Wort behalten möchte, der seine Frau sozusagen besitzen will, ihr die Flügel beschneidet, der lebt, mit Verlaub gesagt, nicht christlich. Der hat da offenbar etwas Wichtiges missverstanden. Meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, das Macho-Gehabe heutzutage lässt sich mit dem Mannesbild des heiligen Josef nicht und niemals vereinbaren. Daraus ergibt sich die vernünftige Schlussfolgerung, dass der Mann, der nicht nach dem vorhin von mir skizzierten Bild lebt, sich vom Willen Gottes immer mehr entfernt, der die Männer in der Zweitrangigkeit des heiligen Josef zeigt und dass es gerade zur Berufung des Mannes gehört, ich wiederhole mich hier gerne auch zum wiederholten Mal, zumindest in privaten Belangen, in der Regel der Frau folgen soll, denn dann würde in unserer Gesellschaft manches anders laufen und verlaufen, anders im Sinn von häufig viel besser. Hier möchte ich nur mit der Bearbeitung des heiligen Josef aus der Sicht des Neuen Testamentes schließen, um dann zu einem zweiten Teil überzugehen nach einer Pause. Zu bearbeiten wären demnach noch die neutestamentlichen Gesichtspunkte, der Mut zum Dienen des heiligen Josef, die Führungsrolle Mariens, Josef der Gerechte, die beiden Sichtweisen Gottes und des heiligen Josefs, die Berufung und die Annahme der Berufung Josefs und die Welt einmal aus der Sicht von oben gesehen, aus der Sicht des heiligen Josef. Dies aber wollen wir, wie gesagt, nach einer Pause in den Blick nehmen. Liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer von Radio Gloria. Ich möchte den zweiten Teil des heutigen Vortrags über den heiligen Josef mit einem Gebet an den heiligen Josef beginnen. Von der Höhe deines erblühten Zepters aus, geliebter heiliger Josef, erhebt sich dein liebliches, väterliches Lächeln. Dir, dem gerechten Mann aus Glaube und Liebe, schenkte der Vater als Braut in der Frische ihrer jungfräulichen, übermenschlichen Schönheit Maria, mystische Rose und duftende Lilie. Von Lilie zu Lilie vertraute dir der allmächtige Vater seinen einzigen göttlichen Sohn an. Nun, du warst und bist Vater des zarten Sprosses von Jesse, des kleinen Jesus, des Lichtes der Welt, ihn Hirten und Königen zu zeigen. Allen Herzen ist dein Schutz teuer, der uns hilft, das Böse zu besiegen, nach deinem Lebensbeispiel, das sich nie vom göttlichen Willen trennte. Dein Schweigen ist Tugend, deine Heiligkeit Freude, erblüht in der heiligen, irdischen und göttlichen Familie. Dein Herz sei überall verehrt, Josef, du Hüter der Liebe. Amen. Liebe Zuhörerin und lieber Zuhörer von Radio Gloria, im zweiten Teil des heutigen Vortrags möchte ich mit Ihnen sprechen über die, wir dürfen sagen, Josefs Schule der heiligen Teresa von Avila und des heiligen Franz von Sales. Beide Heilige, das wissen Sie vielleicht schon, waren nämlich große Josefs Verehrer. Und da ja die Heiligen nichts anderes sind als das, man darf ruhig so sagen, fleischgewordene Evangelium, tun wir gut daran, wenn wir lernen und erfahren wollen, wie man den heiligen Josef richtig und gut verehrt, zu schauen, wie es andere Menschen, eben die Heiligen vor uns, getan haben. Wir schreiben das Jahr 1560, als Teresa von Avila im Alter von 45 Jahren den tiefgreifenden Wunsch in sich verspürte, den Karmel zu reformieren. Eine Initiative, die zwei Jahre später in der Gründung des Klosters des heiligen Josef in Avila mündete. Zwischen 1560 und 1660 betritt dann neben einer Frau ein Mann die Bühne der Josefsverehrung, nämlich der heilige Bischof von Genf mit Sitz in Annecy, François de Sales, Franz von Sales. Teresa von Avila, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, die erste geistliche Tochter des heiligen Josef, wenn man so sagen darf, in der Geschichte der katholischen Kirche. Ihre Gründung und ihr Werk waren ungeheuer durchschlagend. Die Texte der heiligen Teresa von Avila wurden 1601 ins Französische übersetzt. Für so manchen waren die Texte schockierend. Aufgrund ihrer Art und Weise, wie Teresa ihre Liebe zu Christus ausdrückte und der Betonung, die sie ganz bewusst auf seine Menschheit legte, die Menschennatur des Herrn. Andere dagegen waren fasziniert davon, so auch Franz von Sales, der spätere Bischof von Genf. Ohne Franz von Sales und seinen energischen Einsatz für die örtlichen Niederlassungen der ersten Karmelitinnen, die aus Spanien kamen, wäre es nicht möglich gewesen, dass Teresas Karmel am 15. Oktober 1604 an ihrem Festtag in Frankreich Fuß fassen konnte und trotz oder gerade wegen aller Schwierigkeiten in Frankreich und Belgien eine unglaubliche Ausbreitung erfuhr. Der heilige Franz von Sales sollte, wie die heilige Teresa von Avila, ein außerordentlicher Schüler Christi und ein hingebungsvoller Verehrer der göttlichen Weisheit werden. Und, was den heiligen Josef betrifft, so ist es schwierig, ihn mehr zu lieben und zu verehren, als es dieser heilige Bischof tat. Er gab zu, dass Josef der Heilige unserer Herzen, der Vater meines Lebens und meiner Liebe war, wie er selber sagt. Nochmals kurz in Erinnerung gerufen. Wir schreiben das Jahr 1560, Therese von Avila ist 45 Jahre alt. Sie ist Nonne in dem sehr großen Kloster zur Menschwerdung, aber innerlich fühlte sie sich dazu gedrängt, etwas anderes, etwas Neues zu schaffen. Theresa war deshalb zunächst ängstlich und verunsichert, denn sie kannte die Einwände im Voraus, die die Männer der Kirche erheben würden. Soll sie doch damit beginnen, dass sie sich selbst reformiert? Gibt es denn nichts zu ändern, da, wo sie jetzt ist, ohne gleich etwas Neues zu schaffen? Theresa weiß, dass sie ein hohes Risiko eingeht, bei der Inquisition angezeigt werden kann, wohlgemerkt bei der spanischen Inquisition, dabei dann erniedrigende öffentliche Strafen ausgesetzt oder gar für den Rest ihres Lebens ins Gefängnis wandern zu können. Ein Haus ohne Einkünfte ist nach menschlichen Maßstäben völliger Unsinn. Und so wird Theresa mit dem Vorwurf konfrontiert, ob nicht Heuchelei, Stolz oder gar Größenwahn im Spiele seien. Die Heilige aber ließ alle diese Infragestellungen und Vorwürfe beiseite, sie ließ sie zu und an sich heran, setzte sich mit ihnen aktiv auseinander, musste dabei aber auch noch die Erfahrung machen, dass der Teufel seine Hand im Spiel hatte. Aber Theresa wollte all diese Entbehrungen und Anfeindungen auf sich nehmen, sie hielt all diese negativen Erfahrungen schlicht und einfach in ihren Tagebucheintragungen fest. Sie schreibt: Ich denke, dies war mit Sicherheit eine der schlimmsten Phasen meines ganzen Lebens. Inzwischen wurde trotz oder gerade wegen aller Schwierigkeiten das Kloster gegründet, wie Jesus es von ihr erwartete, wie er es Theresa versprochen hatte. Hier rühre ich an einen wesentlichen, aber auch empfindlichen Punkt im Leben dieser großen Heiligen und Kirchenlehrerin. Deshalb möchte ich mich auf ihre Autobiografie stützen, hier und heute besonders auf das 32. Kapitel. Dieses beginnt mit einer unvergesslichen Beschreibung, nämlich jener kurzen, aber prägnanten Höllenvision, die der Heiligen von Avila 1559 zuteil geworden war. Ein abgrundtiefer, schrecklicher Ort, an dem nichts mehr übrig war, was man noch lieben könnte. Sie schreibt wörtlich: Weder Teufel noch Flammen, vielmehr eine völlige Abwesenheit von Schönheit, grauenhafte Qualen der Angst, der Dunkelheit und des Erstickens und vor allem eine entsetzliche innere Verzweiflung. Noch viele Jahre später erschauderte Theresa beim Gedanken daran. Dann aber sage ich immer wieder, dass diese Vision eine der bemerkenswertesten Gunsterweisungen war, die der Herr mir erwiesen hat. Sie war von allergrößtem Nutzen für mich. Einerseits wurde mir dadurch alle Angst vor Kummer und Enttäuschungen in diesem Leben genommen und andererseits gab sie mir die Kraft, dies zu ertragen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, tatsächlich berühren viele Menschen die Grenzen zu dieser Hölle, einem Ort, an dem Liebe unmöglich ist. Was für eine Seele, die im Wesentlichen für die Liebe geschaffen ist, einen Zustand darstellt, der schlimmer ist als der Tod. Diese Vision, vorhin von mir zusammenfassend wiedergegeben, half mit, jene Welt näher zu bestimmen, die am 24. August 1562 als das genaue Gegenbild zur Hölle entstehen sollte, der erste reformierte Karmel, das Kloster des heiligen Josef in Avila. Eine kleine, heilige Familie auf Erden. Dieses kleine Kloster war so, wie Gott es haben wollte, gemäß einer Beschreibung, die Theresa eines Tages nach der heiligen Kommunion vom Herrn selbst erhalten hatte. Der Herr wollte, dass das Kloster dem heiligen Josef geweiht sei. Er erklärte, dass der heilige Josef an der einen Tür über uns wachen würde und unsere liebe Frau an der anderen. Dass Christus mit uns gehen würde, dass das Kloster ein Stern sein würde, vor dem hellstes Licht ausstrahlt. Ich meine, dass hierin alles, aber auch alles gesagt ist. Diese Welt Gottes Die Antithese zur Hölle ist Josefs Welt. Sie hat zwei Türen. Die erste, die Eingangstür zur Straße hin, ist Josef anvertraut. Sie erlaubt es einem, eine komplizierte, verworrene, manchmal feindliche und gefährliche Welt immer wieder hinter sich zu lassen. Die andere ist die geheimnisvolle Tür, ist Marias Tür, in der Volksfrömmigkeit auch Tür zum Himmel genannt, durch die Jesus in diese Welt eintritt, auf seine ganz spezielle Art und Weise. Alles geschieht so, als ob der Herr sich zwischen diesen beiden Türen präsentieren wollte, in der gleichen Weise, wie sich der ewige Vater zwischen seinen beiden Händen präsentiert, welche da sind der Sohn und der Heilige Geist. Der Sohn ahmt den Vater nach. Er hat ebenfalls zwei Hände. Josef, durch den er uns von dieser zwiespältigen Welt immer wieder hinwegzieht, damit wir zur geschwisterlichen Lebensweise befähigt, die neue Welt Gottes schon jetzt ein Stück weit miteinander leben und so den Menschen in der Welt von heute ein Zeichen geben. Und Maria, durch die der Sohn die neue Welt einsetzt, die Welt von Pfingsten, in der jeder seine eigene Sprache spricht, in seiner Einzigartigkeit respektiert wird und dennoch jeder jeden versteht. Wir müssen, meine Lieben, die erste Tür durchschreiten, damit der Geist des Vaters, der durch die zweite Tür kommt, uns den Sohn zu enthüllen vermag, denn keiner erkennt Gott, nur der Geist Gottes, wie Paulus im 1. Korintherbrief schreibt. Der geplante Karmel wurde also gegründet. Sein Anfang war sehr schlicht, aber heftig umstritten. Alles schien dagegen entfesselt zu sein. Die Hölle und die Welt. Zutiefst beeindruckend ist für mich das geistige Durchhaltevermögen dieser leidgeprüften Nonnen, die sich gegenüber einer ganzen Stadt und gegenüber dem Klerus in Frieden behaupteten. Denn 5 Jahre später, wie Jesus es versprochen hatte, schien sein Stern in solchem Glanz, dass der Generalmagister aller Karmeliter und der Bischof von Avila mit Bewunderung erfüllt waren. Theresas Anhänglichkeit an den heiligen Josef ist sprichwörtlich geworden und in ihrer Begeisterung begeisterte sie auch den heiligen Johannes vom Kreuz, sich und das Werk der Reform dem heiligen Josef anzuvertrauen. Und nun über den heiligen Franz von Sales und sein Verhältnis zum heiligen Josef. Ich glaube, dass nur wenige Männer so wunderbar und intensiv ihren Mitmenschen vor Augen geführt haben, was die Menschheit Christi sein könnte, nämlich ein glückliches Zusammentreffen zwischen dem Anziehendsten, das die Natur zu bieten hat, und einem unfasslichen Etwas, das aus einer anderen Quelle stammt, undefinierbar und doch gegenwärtig. Der heilige Franz von Sales, meine Lieben, verkörpert eine einzigartige Mischung aus aristokratischer Ausgeglichenheit und perfekter Höflichkeit der Demütigen, aus fundiertem Wissen, erworben an den renommiertesten Universitäten in Paris und Padua, und wahrer Einfachheit. Franz von Sales besaß einen sprichwörtlich heiteren, einfühlsamen Charakter, der auch rigoros fordernd sein konnte, eine seltsame Zärtlichkeit Menschen gegenüber und doch mit einer inneren Freiheit ausgestattet, die heute noch Bewunderung hervorruft. Der letztgenannte Zug war meines Erachtens besonders faszinierend. Auch der heilige Franz selbst konnte es sich nicht erklären. Wir lesen bei ihm: Es gibt wohl kaum eine Seele auf der Welt, die sich herzlicher und zärtlicher sorgt und, um es in gutem Glauben zu sagen, die liebevoller ist als ich. Denn es hat Gott gefallen, mir ein solches Herz zu geben. Aber dennoch gefallen mir die unabhängigen, energischen Seelen, die nicht weibisch sind. Denn diese große Zärtlichkeit verwirrt das Herz, beunruhigt es und lenkt es ab vom liebenden, kontemplativen Gebet zu Gott. Sie ist ein Hindernis für die vollkommene Ergebung und für den gänzlichen Tod der Selbstliebe. Was nicht auf Gott hin gerichtet ist, das ist nichts für uns. Wie kann es sein, dass ich, die zärtlichste Person auf der Welt, diese Dinge fühle? In der Tat, ich fühle sie nichtsdestotrotz. Aber dass es mir gelingt, all dies miteinander zu verbinden, das ist ein Wunder. Denn es ist meine Meinung, dass ich nichts anderes liebe als nur Gott und alle Seelen wegen Gott. Heinrich IV., König von Frankreich, war hin und weg vom heiligen Franz von Sales. Er wollte ihn sogar zum Bischof von Paris machen. Was aber ist das Geheimnis von all dem bisher Gesagten? Es ist genau das Gleiche, wie wir es vorhin über die heilige Teresa von Avila herausgearbeitet haben. Maria, zu der Franz von Sales eine liebende Verbindung unterhielt, voll grenzenlosem Vertrauen zu ihr, jene Art von Beziehung, die Franz von seiner Mutter gelernt hatte, seiner lieben Mutter, die Franz nur 16 Jahre lang seine Führerin und Begleiterin nennen durfte, und Josef, den Maria ihm enthüllt hatte. Franz von Sales drückt dieses Geheimnis mit einer wunderschönen Tiefe aus. Der Heilige war ganz einfach ein wahrer Sohn des heiligen Josef, gerade so, wie die heilige Teresa seine Tochter war. Bischof Franz sagt dies auch in seinem Brief vom 19. März, also vom Josefsfest, 1614, an seine geliebte geistliche Tochter, die heilige Johanna Franziska von Chantal. Meine ganz liebe Tochter, hier sind die Litaneien des glorreichen Vaters unseres Lebens und unserer Liebe. Ich hatte vor, sie für Sie von Hand niederzuschreiben, aber wie Sie wissen, ist meine Zeit nicht mein eigen. Nichtsdestoweniger habe ich mir die Zeit genommen, sie nochmals durchzusehen, die nötigen Korrekturen zu machen und die Akzente anzubringen, so dass unsere Tochter von Chantal sie leicht singen kann, ohne irgendwelche Fehler zu machen. Aber Sie, meine Tochter, die nicht fähig sein wird, die Lobpreisungen dieses Heiligen unserer Herzen zu singen, werden darüber nachsinnen, wie eine Braut und die Worte sich selbst vormurmeln. Ihre Lippen werden geschlossen sein, aber ihr Herz geöffnet für die Betrachtung der Großherzigkeit und des Glanzes dieses Ehemannes, der Königin der ganzen Welt, genannt Vater von Jesus und sein erster Anbeter nach seiner göttlichen Gemahlin. Soweit der heilige Franz von Sales über den heiligen Josef. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einige unter Ihnen kennen vielleicht schon, sei es vom Gottesdienstbesuch, das Gebet und Gesangbuch Salve Regina. Zum einen das wunderbare, von Papst Leo dem 13. stammende Gebet, das auch mit einem Teilablass versehen ist. Das Gebet zum heiligen Josef, das ich dann auch gleich vortragen will. Und dann auch die wunderbare Josefs Litanei. Und gerade aus diesem Grund, weil wahrscheinlich nicht alle von Ihnen selber ein Gebetsbuch oder Heft haben oder eben das Salve Regina, in dem Sie diese wunderbaren Texte finden können, möchte ich jetzt, damit Sie beim Zuhören sich auch geistig diesen wunderbaren Gebeten anschließen können, nun zuerst das eine und dann das andere Ihnen vorbeten. Und eben möchte ich Sie einladen, sich dem im Herzen anzuschließen. Das Gebet zum heiligen Josef von Papst Leo dem 13. ist damals eingeführt worden, um nach dem Oktoberrosenkranz oder überhaupt nach dem Rosenkranzgebet eben gebetet zu werden. Darum heißt es auch am Anfang, nachdem wir deine heiligste Braut um Hilfe angefleht haben. Es ist also gedacht, dass man es jeweils an ein Gebet zu Ehren der Mutter Gottes gleichsam anhängt, sei es der Rosenkranz oder auch der Engel des Herrn. Zu dir, o heiliger Josef, fliehen wir in unserer Not und bitten dich vertrauensvoll um deinen Schutz, nachdem wir deine heiligste Braut um Hilfe angefleht haben. Um der Liebe willen, die dich mit der unbefleckten Jungfrau und Gottesgebärerin verbunden hat, und um der väterlichen Liebe willen, mit welcher du das Jesuskind umfangen hast, bitten wir dich inständig. Schaue gütig herab auf die Kirche, die Jesus Christus durch sein Blut erworben hat, und eile uns in unseren Nöten mit deinem mächtigen Beistand zu Hilfe. Nimm, o fürsorglicher Beschützer der heiligen Familie, die auserwählten Kinder Jesu Christi unter deine Obhut. Liebreicher Vater, halte fern von uns jede Ansteckung durch Irrtum und Verderbnis. Du starker Beschützer, steh uns vom Himmel aus gnädig bei in unserem Kampf mit der Macht der Finsternis. Wie du einst den Knaben Jesus aus der höchsten Lebensgefahr gerettet hast, so verteidige jetzt die heilige Kirche Gottes wider alle Nachstellungen ihrer Feinde und gegen jede Widerwärtigkeit. Uns alle aber nimm jederzeit unter deinen Schutz, auf dass wir nach deinem Vorbild und mit deiner Hilfe heilig leben, fromm sterben und die ewige Seligkeit im Himmel erlangen. Amen. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, wie bereits erwähnt, dieses vom großen Josefsverehrer Papst Leo dem 13. stammende Gebet. Dieser Papst hat übrigens auch eine Enzyklika über den heiligen Josef geschrieben, die auch heute noch lesenswert ist, enthält das kirchliche Gebetbuch. Man darf ja das Ablassbuch der Kirche ruhig so nennen, weil es ja hauptsächlich aus Gebeten besteht, die mit einem Teilablass oder je nachdem sogar mit einem vollkommenen Ablass verbunden sind. Dieses enthält noch ein weiteres Gebet zum heiligen Josef, das eben auch mit einem Ablass verbunden ist. Das heißt ja immer, dass die Kirche den Gläubigen diese Gebete ganz besonders empfiehlt und ans Herz legt. Unter den kirchlich approbierten Litaneien ist die zum heiligen Josef die kürzeste, aber Sie wissen ja, in der Kürze liegt die Würze. Gerade weil der heilige Josef nicht ein Mann vieler Worte war, ist es wohl ganz in seinem Sinne, dass auch die Litanei ihm zu Ehren nicht so lang ist. Ich möchte sie jetzt auch noch Ihnen vorbeten und Sie einladen. Die meisten von Ihnen werden ja sicher auch ein Gebetbuch oder Heft haben oder einen Gebetszettel, worauf Sie den Text finden, diese Litanei doch oft auch persönlich zu beten. Herr, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Gott, Vater vom Himmel, erbarme dich unser. Gott, Sohn, Erlöser der Welt, erbarme dich unser. Gott, Heiliger Geist, erbarme dich unser. Heilige Dreifaltigkeit, ein einiger Gott, erbarme dich unser. Heilige Maria, bitte für uns. Heiliger Josef, bitte für uns. Du erlauchter Spross Davids, bitte für uns. Du Leuchter unter den Patriarchen, bitte für uns. Du Bräutigam der Gottesmutter, bitte für uns. Du keuscher Beschützer der heiligen Jungfrau, bitte für uns. Du Nährvater des Sohnes Gottes, bitte für uns. Du sorgsamer Beschützer Christi, bitte für uns. Du Haupt der heiligen Familie, bitte für uns. Heiliger Josef, ausgezeichnet durch Gerechtigkeit, bitte für uns. Heiliger Josef, leuchtend in heiliger Reinheit, bitte für uns. Heiliger Josef, Vorbild der Klugheit, bitte für uns. Heiliger Josef, Mann voll Starkmut, bitte für uns. Heiliger Josef, Beispiel des Gehorsams, bitte für uns. Heiliger Josef, Vorbild der Treue, bitte für uns. Du Spiegel der Geduld, bitte für uns. Du Vorbild der Arbeiter, bitte für uns. Du Zierde des häuslichen Lebens, bitte für uns. Du Beschützer der jungfräulichen Seelen, bitte für uns. Du Stütze der Familien, bitte für uns. Du Trost der Bedrängten, bitte für uns. Du Hoffnung der Kranken, bitte für uns. Du Patron der Sterbenden, bitte für uns. Du Schrecken der bösen Geister, bitte für uns. Du Schutzpatron der heiligen Kirche, bitte für uns. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt, verschone uns, o Herr. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt, erhöre uns, o Herr. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt, erbarme dich unser. Er hat ihn zum Herrn seines Hauses bestellt und zum Verwalter seines ganzen Besitzes. Lasset uns beten, o Gott, in weiser Vorsehung gabst du den heiligen Josef, der Mutter deines Sohnes, zum Bräutigam. Wir bitten dich, lass ihn, den wir auf Erden als Schirmherrn verehren, unseren Fürbitter sein im Himmel, der du lebst und herrschest in Ewigkeit. Amen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Gloria, ich möchte mit einem Zitat aus dem liturgischen Tagesabreißkalender schließen. Die Heiligen sind die Zeugen dafür, dass Gott mitten in unserer Wirklichkeit da ist und nicht irgendwo in einer abstrakten Ferne. Die Heiligen stoßen die Türe auf zu dem Raum der wunderbaren Erfahrungen des Glaubens. Sie gehen auf dem Wege, der zu immer neuen Einsichten führt. Sie bezeugen durch ihr ganzes Sein die unauslotbare Tiefe des Mysteriums Christi. Mögen die liebe Gottesmutter und der heilige Josef, die so einzigartig eng mit Christus und seinem Erlösungsgeheimnis verbunden waren und sind, uns durch ihre Fürsprache und Hilfe beistehen und geleiten. In diesem Sinne wollen wir auf ihre Fürsprache um den Segen Gottes bitten. Der Herr segne und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig. Er wende euch sein Antlitz zu und schenke euch seinen Frieden. Das gewähre euch und euren Lieben und allen Menschen guten Willens auf die Fürsprache Mariens und des heiligen Josef, der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Heiliger Josef, bitte für uns.